Wegen Jesus sind wir hier. Jesus ist das Zentrum, nichts anderes ist in unserer Mitte. Das finde ich sehr schön, dass wir das in diesem Lied zum Ausdruck gebracht haben. Und auch die Heiligkeit Gottes. Wer ist der Löwe von Juda auf dem Thron? Oder was wir eben gesungen haben in der Offenbarung, heilig, heilig, heilig. Es ist der Gott Zebaoth, Yahweh Zebaoth, Yahweh der Herrscharen, denn den gleichen Vers lesen wir tatsächlich im Propheten Jesaja, da heißt es, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Yahweh ist in Jesus Mensch geworden und hier sehen wir sein Wesen. Wir haben von Markus Gerisch, also dem anderen Markus sozusagen, schon zwei Predigten gehört über das Wesen Gottes, über die Namen Gottes. Die letzte Predigt fand ich auch sehr stark, sehr eindrücklich. Und ich bin jetzt kurzfristig gefragt worden vom Timo, jetzt Mitte der Woche, weil er halt eben krank war und noch im Krankenhaus war. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf. Ich hoffe, es ist okay, Timo. Auf jeden Fall eingesprungen und da ist mir das so deutlich geworden. Wir haben vor zwei Wochen ungefähr, haben wir eben diese Israel-Woche gemacht und da haben wir für eine Organisation gesammelt, die sich um Opfer des Holocaust kümmern, die damals Kinder waren. Also es ging um Kinder im Holocaust und so. Und die damals als Kinder überlebt haben. Die leben zum Teil heute noch und zum Teil leben sie in Israel. Und die Tzedaka, also die Organisation Tzedaka, kümmert sich um diese Leute. Das hat mich mal ein wenig motiviert zu schauen, was bedeutet eigentlich Tzedaka. Was ist das? Was ist Tzedaka? Und da wollen wir jetzt mal ein wenig drüber nachdenken. Tzedaka, man kann sagen, Tzedaka ist im Prinzip das Herz der Treue Gottes. Ein Vers, der uns leiten soll an dieser Stelle, das ist Psalm 89, Vers 15. Psalm 89, Vers 15, da heißt es, Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen deines Throns. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Ein wunderbarer Vers aus den Psalmen, der uns das Wesen dieses Gottes, von dem Markus auch beim letzten Mal gesprochen hat, in einer ganz besonderen Facette, in einer ganz besonderen Weise zeigt. Jemand hat diesen Vers mal benannt als die Verfassung des Himmels. Also Gott ist kein willkürlicher Gott, sondern, um das mal mit menschlichen Worten auszudrücken, es gibt etwas, wo Gott sich drauf sozusagen verständigt hat mit uns. Man nennt das dann einen Bund. Gott hat einen Bund geschlossen, hat die Bundeszusagen gemacht und zu diesem Bund steht er. Und das ist nicht willkürlich, sondern er hält sich an sein Wort, an seine Werte, an die Dinge, die für ihn bedeutsam sind und die er uns vermittelt hat. Verfassung des Himmels. Schauen wir uns das mal an. Gehen wir mal in die Worte rein. Also ich will nicht langweilen mit zu viel Hebräisch und so. Da haben wir jetzt auch schon einiges gehört. Nicht, dass man denkt, oh, jetzt komme ich jedes Mal, kommt hier eine Unterrichtsstunde in Hebräisch oder so. Also so soll das jetzt nur nicht sein. Keine Sorge. Aber das eine oder andere macht mal Sinn, wenn man mal ein wenig drauf guckt. Ich habe tatsächlich hier jetzt mal, so wie das im Hebräischen, in der hebräischen Bibel steht, mal so gezeigt, damit man mal sieht, wie das dann so aussieht. Tzedaka und Mishpat, das sind die beiden entscheidenden Begriffe, Tzedaka und Mishpat. Was bedeutet das? Das schauen wir uns jetzt mal miteinander an. Zunächst mal sehen wir, dass diese beiden Begriffe, Tzedaka und Mishpat, ungefähr 50 Mal im Alten Testament vorkommen. 50 Mal. Und das überrascht auch nicht, weil hier geht es tatsächlich um das Herz der Treue Gottes. Um das, wie Gott mit uns umgeht, wie Gott uns sieht und wie Gott handelt. Wie gesagt, einiges haben wir beim letzten Mal schon gehört. Das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt, der aber natürlich selbstverständlich dazugehört. Zedaka und Mishpat. Gerechtigkeit und Recht. Da heißt es in Psalm 33, Vers 5, er, Yahweh, liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Was sagt uns die Bibel hier? Gott liebt Gerechtigkeit und Recht. Gott verabscheut Willkür. Willkür geht gar nicht. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Er liebt es, wenn Menschen, denen Unrecht widerfahren ist, wenn diese Menschen Gerechtigkeit widerfahren, wenn diese Menschen, wenn denen Gerechtigkeit widerfährt. Aber nicht nur so im geistlichen Sinne, so wir beten mal und alles ist dann irgendwie wieder gut. Nein, handfeste Gerechtigkeit, das ist das, was wir in der Bibel deutlich sehen. Gottes Gebot ist einfach wunderbar, denn es stellt Gerechtigkeit wieder her. Dann heißt es in Psalm 103, das ist ja auch der große Gnadenpsalm, nicht? Barmherzig, geduldig und gütig ist der Herr und so weiter. Da heißt es in Vers 6, Yahweh, Luther übersetzt das dann mit den Großbuchstaben, der Herr, aber eigentlich steht, wenn Luther übersetzt, der Herr mit Großbuchstaben, steht da tatsächlich im Grundtext, Markus hat es glaube ich schon gesagt, immer Yahweh. Also Yahweh und insofern auch Jesus, wo die Brücke ist, habe ich am Anfang ja schon gezeigt, schafft Gerechtigkeit, Zedaka, und Recht, Mishpat, allen, die Unrecht leiden. Das ist interessant. Das ist interessant. Der Herr schafft Gerechtigkeit. Im Neuen Testament konnte Paulus sogar mal sagen, wenn euch Unrecht geschieht, und ich denke, jeder Mensch wird mal in Situationen kommen, wo ihm Unrecht geschieht, oder wo Menschen wirklich Opfer von Leiterfahrungen geworden sind, wird Gott deine Gerechtigkeit wiederherstellen. Und deswegen heißt es, rächt euch nicht selber. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Das heißt, es gibt Situationen, da musst du das Gott überlassen. Und da kannst du das auch Gott überlassen. Gott wird Recht schaffen, denen Unrecht widerfährt. Das ist auch der Grund, warum Zedaka halt Zedaka heißt, also die Organisation in Israel. Weil es Menschen sind, die Opfer von unfassbarem Unrecht geworden sind. Und Zedaka bedeutet, wir helfen diesen Menschen. Wir geben ihnen ihre Würde zurück. Wir geben ihnen ihren Namen zurück. Denn die Opfer sind oft namenlos im Bewusstsein. Deswegen Yad Vashem heißt Gedächtnis und Namen. Der Name, Shem ist der Name. Vashem heißt und der Name. Der Name ist wichtig, Shem. Gott wird auch übrigens von den Rabbinern als Hashem bezeichnet, der Name. Das heißt, Shem steht auch tatsächlich für Gott. Und darin sehen wir diese Würde, die Gott uns gibt. Er kennt dich mit Namen. Dein Name ist bei Gott nicht vergessen. Egal, was du erlebt hast, egal, was dir widerfahren ist, dein Name ist bei Gott nicht vergessen. Und dann sehen wir im Neuen Testament noch etwas viel Größeres, nämlich, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Dein Name, du. Der Name steht nämlich für dich. Dein Name ist bekannt bei Gott. Du bist bekannt bei Gott. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was du erlebt hast. Er weiß, was dir widerfahren ist. Und er wird dir Recht schaffen. Er wird die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen. Das ist eine Verheißung. Das ist eine Botschaft an jeden, der Unrecht tut, an jeden Übeltäter. Selbstverständlich, Aber auch hier gibt es die Möglichkeit. Auch hier ist nicht das letzte Wort gesprochen. Hier gibt es die Möglichkeit, Buße zu tun. Metanoia, selbstverständlich. Auch für den Schächer am Kreuz. Selbstverständlich. Auch hier ist Gottes Zedaka da. Aber die funktioniert nur mit der Buße. Ohne grundlegende Metanoia geht da gar nichts. Aber hier geht es jetzt nicht um das, sondern hier geht es tatsächlich um die Opfer, um diejenigen, die Unrecht erlitten haben, die Leid erlitten haben, denen man etwas Böses angetan hat. Wenn du ein Mensch bist, dem man Böses angetan hat, dann wisse, Gott wird dir Recht schaffen. Ist das nicht großartig? Gott wird dir Recht schaffen. Auch vom Messias wird gesagt, und da haben wir auch wieder diese Brücke, nämlich in Jeremia 33, Vers 15, von dem verheißenen Messias, also Jesus natürlich, in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Gemeint ist natürlich Jesus, eine messianische Verheißung. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Das ist klar, wenn Jesus Jahwe ist und Jahwe derjenige ist, der Gerechtigkeit und Recht schafft, ja, dann macht Jesus das natürlich auch. Das heißt, sowohl bei Jahwe wie im menschgewordenen Gott, also bei Jesus, Jeschua, schlägt natürlich das gleiche Herz. Selbstverständlich. Schauen wir uns den Begriff der Gerechtigkeit noch mal etwas näher an, der hier beschrieben ist, also der Begriff Zedaka. Worum geht es hier eigentlich? Einmal, dass Gott ein Gott der Zedaka ist. Ein Gott der Gerechtigkeit. Ein Gott, der das Unrecht nicht stehen lässt. Ein Gott, vor dem sich derjenige, der Unrecht tut, verantworten muss. Das sagt die Bibel übrigens nicht nur im Alten, sondern definitiv auch im Neuen Testament. Dann bedeutet Zedaka, dass dem Opfer von Gewalt und Unrecht Gerechtigkeit widerfahren soll. Einmal von Gott, aber natürlich auch von uns. Das heißt, auch wir, die wir uns orientieren an Yahweh und Yeshua, also an Jesus, sollen für Recht und Gerechtigkeit sorgen, sollen dem nachjagen, sollen danach trachten. Und auch wir, auch uns ist es aufgetragen, dem Opfer seine Würde wiederzugeben. Das ist die Botschaft, ganz praktisch im Umsetzen dessen, was wir Evangelium nennen. Dann Recht, Mishpat. Manche denken ja, wenn sie so an Recht, das sind so die Paragraphen und das alles irgendwie so kompliziert und so. Ja, manches ist in diesem ganzen System sicherlich auch kompliziert, das ist ganz richtig. Aber hier geht es um Grundsätzliches. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. In Israel gibt es ein Fest, Simchat Torah heißt das, die Freude an der Tora, also die Freude am Gesetz. Da wird den Kindern praktisch auf eine Tafel werden die Gebote mit Honig aufgemalt. Also Honig, so Streifen, weiß ich, aus der Tube kann man ja dann so die Buchstaben malen, die Hebräischen nur und dann die Buchstaben da drauf. Dann wird den Kindern das gegeben und dann dürfen die das ablecken. Deine Weisung ist süßer als Honig. Verstehen wir das Verständnis, was da vermittelt wird. Das Verständnis bedeutet nämlich nicht, Gottes Gebot ist ganz schlimm und schwierig und will uns nur niederhalten. Nein, was Gott sagt, ist das ist die Mishpat, die in der Tora zum Ausdruck kommt. Das ist das schützende Recht. Wenn Gott sagt, das und das gilt und das soll so sein und das sind die Konsequenzen, wenn ich dies oder jenes tue, dann schützt das. Das Recht schützt einen Wert. Gottes Wort schützt einen Wert. Jemand nannte es auch mal das rettende Recht. Gottes Wort und Gottes Gebot, Gottes Recht rettet. Es rettet nämlich vom Unrecht, von der Willkür. Es ist zugleich ein heilendes Recht. Gottes Wort heilt. Wenn Gottes Wahrheit, wenn Gottes Tzedaka im Sinne der Mishpat, wenn das ins Leben hineinkommt und unser Leben verändert sich und wir lassen unser Leben verändern, dann wird es heil. Dann kann Heilung geschehen. Wenn Gerechtigkeit da ist, kann Heilung geschehen. Gottes Gerechtigkeit und Recht wirken heilend und heilsam. Auf diesen beiden Werten ruht Gottes Handeln. Es ist die Säule seines Throns, heißt es hier. Tzedaka und Mishpat, Gerechtigkeit und Recht, sind die Säulen deines Throns. Darauf ruht die Herrschaft Gottes. Und dann haben wir diese beiden anderen Begriffe, die Markus beim letzten Mal schon schön ausgeführt hat. Rahum Vahanun aus 2. Mose 24, ganz großartig. Wir werden ja noch einen dritten Teil hören, bin ich schon ganz gespannt. Das ist genau das, was sich hier verwirklicht. Die Zuwendung und Bundestreue Gottes. Gott ist treu. Und in Christus gibt Gott auch uns die Würde und Gerechtigkeit zurück, die wir durch die Sünde verloren haben. Die Sünde zerstört. Die Sünde zerstört Würde. Die Sünde zerstört unsere Beziehung mit Gott. Und deswegen ist mit der Sünde nicht zu spaßen. Aber Gott gibt dir deine Würde zurück. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt in Jesus Christus. Gleich im Abendmahl wird das nochmal in ganz besonderer Weise eine Rolle spielen, was das heißt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wunderbar. Das heißt, Gott gibt dir deine Würde zurück, wenn du den Eindruck hast, man hat mir meine Würde genommen. Und auch wir sollen für Tzedaka und Mishpat sorgen, also für Gerechtigkeit und Recht, dafür eintreten, selbstverständlich, da heißt es, so spricht der Herr, Ko Amar Yahweh, aber wie gesagt, ich will euch nicht langweilen mit dem ganzen Hebräisch, so spricht der Herr, schafft Recht und Gerechtigkeit. Das ist schon interessant, was im Alten Testament gesagt wird, wenn das nicht eingehalten wird. Und das, was wir sehen mit der babylonischen Gefangenschaft und all diese Dinge, wo Gott eingreift, hat immer und im Wesentlichen damit zu tun, dass das nicht befolgt wurde, dass das nicht beachtet wurde. Das sehen wir sehr deutlich. Das ist jetzt der 30. Klick. Könnt ihr bitte mal händisch weitermachen? Sorry. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die Folie geht nicht weiter. Da, danke. Da heißt es in 5. Mose 27, Vers 19, verflucht sei, also das ist ein starkes Wort, das muss ich mal, also da kann man ja zusammenzucken, wenn man das liest. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Das ist drastisch. Und alles Volk soll sagen, Amen. Also hier sehen wir auch das Herz Gottes, das Herz der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, derselbe Gott, der das sagt. Aber wenn wir das Recht des Schwachen, das Recht dessen, der unter die Räder gekommen ist, dessen Würde durch die Sünde zerstört worden ist und beraubt worden ist, wenn wir dessen Recht beugen, ganz klare Worte. Ganz klare Worte. Da heißt es, ebenfalls im Psalm, wir merken, dass das in unterschiedlichen Schriftgattungen in der Bibel zu sehen ist, schafft Recht dem Armen und der Weise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht. Helft ihm zum Recht. Soweit das geht. Manches haben wir ja nicht so den Einfluss, aber das ist die Orientierung, das ist der Wert, das ist der Kompass, den uns die Bibel mitgibt. Schafft Recht. Helft dem Elendigen und Bedürftigen. Helft ihm. Und wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr es nicht getan. Und so heißt es in Jesaja 1, Vers 17, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, also Mishpat, helft den Unterdrückten, schafft der Weise Recht, führt der Witwe Sache. Wir stehen immer an der Seite des Opfers. Einen anderen Platz kann es für Gemeinde Jesu definitiv nicht geben. Gnade und Treue vor seinem Angesicht her. Der Herr verlässt die Seinen nicht. Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt von meinem Praktikum, deswegen erzähle ich sie jetzt nicht nochmal. Der Herr verlässt die Seinen nicht. Diese alte Schwester. Der Herr verlässt die Seinen nicht. Egal, wenn du im Elend bist, wenn du selber nichts mehr sehen kannst, Gott sieht dich. Gott ist auf deiner Seite. Weißt du, dass Gott auf deiner Seite ist? Gott ist auf deiner Seite. Das ist großartig. Gott ist auf deiner Seite. Das ist all denen gesagt, die den Eindruck haben, irgendwie, keiner sieht mich, keiner kümmert sich, es scheint allen irgendwie egal zu sein, was soll's. Gott ist auf deiner Seite. Vergiss das bitte niemals, dass Gott auf deiner Seite ist. Und so sollen auch wir uns auf die Seite des Schwachen stellen. Der barmherzige Samariter. Was ist das denn da für einer? Ach, guck mal, der da. So, die Hochmütigen gehen vorbei. Die Elite. Toll. Vom Hohen Rat und so. Aber der Samariter. Oh, Menschenskinder, dem muss man doch helfen. Da muss man doch was machen. Ich hätte doch nicht verbluten lassen. Das geht doch nicht. Der barmherzige Samariter. Und dieses Denken, so Nächstenliebe, ein Kernstück der Schrift, sowohl des Alten wie des Neuen Testaments. Fragen Sie Jesus, ja, wie sieht das denn aus? Und dann sagt Jesus dieses Beispiel. Herzstück. Der barmherzige Samariter. Wir sollten eine Samaritergesinnung haben. Eine Samaritergesinnung. Keine Herrengesinnung. Eine Samaritergesinnung. Keine hochmütige Gesinnung. Uns für was Besseres halten. Nein, eine Samaritergesinnung sollen wir haben. Da heißt es in Jakobus 2, Vers 1, haltet den Glauben an Jesus Christus frei von allem Ansehen der Person. Das ist enorm wichtig. Weil sonst hätte der Samariter dem auf keinen Fall geholfen. Und sonst wäre der Samariter auch der Doofe gewesen. Weil der ist ja ein Samariter. Nein, Jesus nimmt genau diesen Samariter. Haltet den Glauben an Jesus Christus frei von allem Ansehen der Person. Oder, ein paar Verse weiter bei Jakobus, da klagt er an. Was habt ihr gemacht? Lest dieses Kapitel mal, Kapitel 2. Wie umgegangen wird, da kommt einer rein, hat vielleicht, keine Ahnung, seit 4, 5 Monaten die Dusche nicht gesehen oder so, kommt dann rein und so, ja, setz dich mal da hinten irgendwie hin. Geklagt hier, ihr habt dem Armen Unehre angetan. Dem Armen Unehre angetan. Wie gehen wir mit Menschen um, die am Rande stehen? Was ist unsere Perspektive? Was ist hier unser Kompass? Lasst uns aber Gutes tun, so heißt es in Galater 6, Vers 9, und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Wenn wir das beherzigen, was das Herz Gottes ist, wird Segen darauf liegen. Dann werden wir Segen ernten. Wenn wir das nicht tun, werden wir nicht Segen ernten. Das sagt die Bibel zweifelsfrei. Also, ich fasse zusammen. Tritt ein für Gerechtigkeit und Recht. Soweit es dir ermöglicht ist. Soweit dir möglich. Wir alle sind an unterschiedlichen Punkten, jeder zu seiner eigenen Baustellen, das ist völlig klar. Aber verstehen wir diesen Kompass, dass wir diesen Kompass niemals aus dem Auge verlieren. Tritt ein für Gerechtigkeit und Recht. Und das Zweite ist, stell dich auf die Seite des Schwachen. Amen. 12 Sekunden vor der Zeit.